Herzlich willkommen zur letzten Folge des Jahres der Tennisproleten. Es ist wieder Jahresrückblickzeit. Ja, die Tennissaison 2026, eigentlich wirft sie schon ihre großen Schatten voraus. Doch bevor es damit losgeht, wollen wir die letzten 12 Monate nochmal Revue passieren lassen. Und es ist dafür etwas passiert. Ich glaube, man kann, da wir ja auch in der Adventszeit sind, direkt vom Weihnachtswunder sprechen. Wir haben es geschafft, endlich mal wieder zu dritt zusammenzukommen. Und daher darf ich quasi mit einem großen Comeback für die Folge aller Folgen in diesem Jahr begrüßen, Tobias Ambrosius. Hallo, Tobi.
Hi, Daniel. Hallo, Enrique.
Ja, und auch sie scheut natürlich keine müde Mark, nämlich genau, hallo Henrike, auch wieder mit dabei.
Wirft das jetzt die philosophische Frage auf, dass Zeit Geld ist? Weil bis jetzt habe ich hauptsächlich Zeit investiert und das sehr gerne insofern.
Das ist richtig, das Geld investieren wir in andere Dinge und die uns hören, auch. Aber damit wollen wir uns gar nicht beschäftigen, denn es gibt ihn kostenlos,
aber
den
Daniel,
Jahresrückblick der Tennisproleten. Tobi?
Total geil, ja. Und genau, und das muss man ja, oder kann man vielleicht an der Stelle einmal so vorweihnachtlich sagen, weil hinten raus hört es dann vielleicht keiner mehr. Dass wir drei hier jetzt zusammenkommen, ist total schön, und wir haben das in der Vergangenheit viel öfter geschafft. Dieses Jahr war es etwas schwieriger, aber das ist dem einfach auch geschuldet, dass wir drei das ja aus ganz freien Stücken machen und aber trotzdem auch noch ein anderes Leben haben. Man glaubt es kaum, neben dem Tennis. Und insofern wollte ich euch beiden einfach mal Danke sagen für ein weiteres Jahr Tennisproleten und allen Hörern draußen auch Danke und Hörerinnen Danke sagen fürs Zuhören. Und wir kriegen das einfach auch nur hin, weil wir drei das so gut als Team zusammen schaffen, mit Henrike und Daniel dir. Und deswegen Dankeschön an euch beide.
Ja, danke, ja, Dank an euch dann natürlich, genau, auch dafür, schon mal vorweg. Ja, denn also ihr habt sicherlich auch mitbekommen, wenn ihr uns jetzt schon auch mehrere Jahre hört, das machen ja durchaus dann doch die ein oder anderen, ja, dass wir in diesem Jahr schon oft zu zweit besetzt waren, dass wir so sehr viel rotiert haben. Das war ein Jahr, was, glaube ich, für uns alle drei, ja, sehr viele Geschichten, sowohl positiv als auch negativ, beinhaltet hat, was dann halt auch mal dazu geführt hat, dass sowohl der eine als auch der andere von uns mal über längere Zeiträume auch nicht dabei gewesen ist. Wir hoffen natürlich, dass wir in 2026 einfach insgesamt wieder mehr Runden schaffen, wo wir zu dritt dabei sind und damit auch die Tennisproleten konstant weitermachen in der kommenden Saison. Aber ich sagte es, bevor wir nach vorne blicken, blicken wir einmal zurück. Und wir werden es so machen, wie wir es schon im letzten Jahr gemacht haben. Wir werden uns durch die Monate ein bisschen arbeiten, werden gucken, welche Geschichten jeder einzelne Monat so parat hatte und damit das Jahr nochmal Revue passieren lassen. Bevor wir aber das tun, Enrique, vielleicht zu Anfang mal an dich die Frage: Wenn du das Tennisjahr 2025 in so 2, 3 Sätzen zusammenfassen müsstest, was ist für dich da Relevantes hängen geblieben?
Boah, das ist immer so verdammt schwierig, weil ich finde, man tut dann immer allen Geschichten irgendwie keinen Gefallen. Und ich glaube, was mich persönlich am meisten gefreut hat, ist, dass Eva Lys so eine Leistungssteigerung in diesem Jahr hatte. Ich kann ja nicht sagen, warum, aber seit sie so auf der Tennistour immer weiter nach vorne gerückt ist, ich habe sie irgendwie ins Herz geschlossen, schon von ganz früh, und habe sie auch lange schon verfolgt. Vielleicht auch ein bisschen, weil sie, wie ich, auch nicht ganz so groß ist. Und es ist immer schön, wenn man dann irgendwie Spielerinnen hat, also in meinem Fall natürlich Spielerinnen, an denen man sich da in der Hinsicht auch noch so ein bisschen orientieren kann. Da ist mir dann auch wieder mal aufgefallen, wie sehr gerade in der Einzelsportart diese Identifikation auch eine wahnsinnige Rolle spielt. Und weil ich sie auch eine coole Socke finde, so als Typ. Und ich glaube, das ist so für mich das Highlight auf so einer persönlichen Ebene. Und dann auf einer Leistungsebene fand ich schon krass, wie sehr Jannik Sinner und Carlos Alcaraz quasi nahtlos die Big Whoever It Is Diskussion für sich übernommen haben und das Jahr zumindest bei den großen Turnieren doch wegdominiert haben. Das hat es mir auf der Herrentour tatsächlich auch manchmal ein bisschen verleidet. Nicht, weil die keine tollen Turniere spielen und man denen nicht zugucken kann, aber weil ich mich auch so ein bisschen darauf gefreut hatte, dass es so jetzt nach dem Weggang der Big Three vielleicht mal wieder ein bisschen aufregend wird, dass sich das alles durchmischt. Und es hat sich doch relativ schnell jetzt gesetzt, immer vorausgesetzt, dass es dann im nächsten Jahr so bleibt.
Tobi, hast du dem was hinzuzufügen oder hast du vielleicht sogar einen ganz anderen Eindruck vom Jahr 2025?
Nein, also einen ganz anderen nicht. Aber für mich sind es eigentlich sowohl auf der Damen- wie auch auf der Herrentour zwei, ja, vielleicht so zwei Highlight-Geschichten, auf die wir vielleicht gar nicht später noch so großartig irgendwie drauf eingehen werden, glaube ich mal. Aber die beiden, die mich eigentlich am meisten und am freudigsten durch dieses Jahr getragen haben, sind auf der Damenseite Anisimova und auf der Herrenseite Bublik. Gar nicht, weil sie einer von den beiden irgendwie einen Grand Slam-Titel gewonnen hätte, sondern weil es beides Geschichten sind von einer persönlichen Entwicklung mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, und das würde jetzt auch zu weit führen, das hier auszurollen. Wer uns dauerhaft hört, kennt den Werdegang von Amanda Anisimova und alle Tiefen, die sie hat durchschreiten müssen, und genauso auch die, sagen wir mal, Tiefen, aber auch selbst gegrabenen Tiefen von Alexander Bublik, und wie sie beide eigentlich so beginnend im Frühjahr dann bis eben zu den US Open so Geschichten geschrieben haben, wo du vorm Fernseher saßt und eigentlich teilweise hast mitweinen können vor Freude. Das hat mich in dem Jahr neben all den Highlights von Sabalenka bis Sinner, von Alcaraz bis Madison Keys, haben mich die beiden eigentlich am meisten berührt. Und das ist schön, weil dafür und das ja auch nicht nur wegen dem Sport, sondern wegen der Storys, die hinten dran sind.
Ja, wir haben jetzt natürlich auch schon so die ersten Themen umrissen, die wir gleich noch mal ein bisschen vertiefen. Henrike, als du gerade so ein bisschen für dich das Jahr 2025 zusammengefasst hast, fand ich ganz interessant, du hast Eva Lüss hervorgehoben und ihren Aufstieg. Und du sagtest, dass bei den Männern dir das teilweise ein bisschen leidig gewesen ist, gerade wenn man sich die Spitze anguckt, weil natürlich zwei Spieler so exorbitant dominieren. Wenn wir jetzt mal auf den Januar schauen und den Saisonstart in Australien, dann sind wir gerade auch ganz schnell bei den Themen. Von daher könnte man fast sagen, der Januar hat vielleicht schon im Vorfeld eigentlich das Tennisjahr, zumindest für Henrike, zusammengefasst. Denn Eva Lüss, dort Australian Open als Lucky Loserin gerockt, bis in das Achtelfinale vorgedrungen. Ja, und bei den Australian Open, da hatten wir auch aus deutscher Sicht viel Freude mit Alexander Zverev, der bis ins Finale gekommen ist und damit der einzige Spieler war in diesem Jahr, der nicht Sinner und Alcaraz heißt und ein Grand-Slam-Finale erreicht hat.
Zumindest im Herren-Einzel gehe ich das mit. Ja gut, das ist so der Klassiker, hinterher ist man immer schlauer, ne? Also im Januar hätte ich jetzt vielleicht nicht erwartet, dass sich der Januar für mich auch so ein bisschen die Themen bereithält, die mich dann am Ende des Jahres interessieren. Ich habe ja doch keine Glaskugel hier rumstehen, in die ich dann gucken kann. Das wäre ja auch noch langweiliger, stell dir mal vor. Also dann wäre Tennis ja wirklich langweilig, wenn du irgendwie alles schon vorher weißt. Nee, aber das stimmt. Also gerade für Eva Lüss hat natürlich das erste Jahr die Australian Open, glaube ich, so auch so ein bisschen eine Initialzündung gegeben. Da stand sie ja, ich glaube, Anfang des Jahres so um 130. Jetzt hat sie das Jahr als Nummer 40 und deutsche Nummer 1 beendet und hatte ja in Australian Open einen super Lauf für sie und ist als Lucky Loserin in die vierte Runde gekommen. Ich glaube, in Roland Garros war sie dann auch Lucky Loserin oder so. Dann kriegte sie irgendwann auch den Namen Lucky Lüss. den sie ja gar nicht so gut findet, weil sie hat nicht Unrecht. Das hat ja auch nicht nur mit Glück zu tun. Es hat natürlich mit Glück zu tun, in dem Moment in dem Turnier dann reinzukommen. Aber es hat natürlich auch was mit deiner Leistung dann zu tun, aus diesem Glück was zu machen. Und dass Alexander Zverev mit seinem Einzug in das Australian Open Finale, dass er dann gegen Jannik Sinner verloren hat, der einzige andere Spieler sein wird, der in diesem Jahr bei den Herren Grand Slam Finale erreicht, hätte wahrscheinlich Anfang des Jahres auch niemand vermutet, zeigt aber eigentlich auch wieder so ein bisschen, trotz des für Zverev doch recht schweren Jahres, dass er, finde ich, nach wie vor noch so eine eigene Kategorie bildet hinter den beiden Top-Spielern, nicht nur in der Weltrangliste, aber auch von seinen Fähigkeiten. Es ist in diesem Jahr doch immer noch so gewesen, dass er unglaublich weit weg ist von den beiden, gar keine Frage, aber irgendwie gefühlt immer noch dichter dran ist als viele anderen. Aber ob das so stimmt, weiß ich nicht. Und dann haben wir im Januar ja noch die tolle Story mit Madison Keys, die Australian Open gewonnen hat, ihren ersten Grand Slam. Und das schließt ja fast den Kreis wieder so ein bisschen zu Zverev, der ja auch darauf hofft, endlich seinen ersten Grand Slam zu gewinnen. Und vielleicht kann ihm das ja irgendwie Inspiration geben, so nach dem Motto, steht der Tropfen, hüllt den Stein und irgendwann wird es schon werden.
Was dieses Finale von Zverev angeht, Tobi, da vielleicht nochmal die Frage, ob es dir da ähnlich ging, weil ich bin so in die Vorbereitung gegangen für diesen Jahresrückblick und dachte mir, ach krass, Zverev sei schon Sinner und Alcaraz, die haben ja dieses Jahr alle vier Grand Slams im Finale gegeneinander gespielt. Und dann dachte ich so, nee, das kann ja gar nicht sein. Ja, dann war ich mir aber sehr sicher, nee, Zverev war 2024, das war nicht dieses Jahr. Und dann habe ich nachgeguckt und war dann doch überrascht, dass es irgendwie 2025 gewesen ist. Liegt das jetzt daran, habe ich mich dann gefragt, an dieser exorbitanten Dominanz von Sinner und Alcaraz? Oder habe ich diese Australian Open von Alexander Zverev gar nicht so sehr in Erinnerung, weil, ich sag jetzt mal, er auch da schon eigentlich viele Probleme gehabt hat und das alles gar nicht so souverän gewesen ist. Wie ist das in deiner Erinnerung?
Ich glaube, wenn ein Spieler ein Finale von einem Grand Slam-Turnier erreicht, dann würde man ihm wirklich Unrecht tun, wenn man hingehen würde und sagen würde, das vorne dran war schon alles nichts. Ich übertreibe jetzt, ja, also übertreib deine Aussage so ein bisschen. Das ist aller Ehren wert und dieses aller Ehren wert beinhaltet schon dann auch gleich wieder jetzt dieses große Aber. Aber das Finale war einfach viel zu eindeutig, ja, und hat genau dieses Gap nochmal aufgezeigt, das Henrike gerade skizziert hat, was zwischen Alcaraz, Sinner und dann eben Zverev und dem Rest der Bande existiert. Das war viel zu einseitig, das Finale, als dass es eben so prägnant im Kopf geblieben wäre für die Australian Open als Turnier. Und deswegen muss und kann man dich da total entschuldigen, dass du sagst, ach, vielleicht war das auch das Jahr vorne dran, weil das Herrenfinale hatte keinen, in dem Sinne keinen großen Erinnerungswert, was das Sportliche angeht. Also abgesehen davon, dass es natürlich ein Grand-Slam-Titel für Jannik Sinner war. Aber es hat sich nicht so in das Tennisgedächtnis eingebrannt. Vielmehr waren die Australian Open eben mit den Stories auf der Damenseite. Und ich erinnere mich auch da an unsere Podcasts und Meinungen und was weiß ich, Austausch, den es dazu gab. Das interessantere Turnier auf der Damenseite, da hat es die wirklichen Kracher-Matches gegeben, wie ich mich erinnere, ein faszinierendes Halbfinale zwischen Madison Keys und Iga Swiatek. Ich glaube, dritter Satz Tiebreak, irgendwie ein ziemlich großer Tiebreak oder irgendwie sowas. Das war faszinierend, dass das Damenfinale hat all das gehalten, was man sich versprochen hat. Dann natürlich mit einer, wie sagt man, Cinderella-Story, eben dass Madison Keys dann doch noch zu ihrem Grand Slam-Titel kommt. Und das hat das alles so überstrahlt. Deswegen, Daniel, kein Thema, dass das in 2024 war.
Die Zeit vergeht so schnell. Aber ja, also ich hatte mir dann natürlich auch noch mal seinen Turnierverlauf angeguckt. Und was, glaube ich, fehlte auch bei Zverev, aber das kann man ihm am Ende ja nicht zum Vorwurf machen, ist natürlich der große Sieg irgendwie gegen einen direkten Konkurrenten. Denn er hat im Halbfinale gegen Novak Djokovic nur einen Satz spielen müssen, weil Djokovic dann nämlich aufgegeben hatte. Ja, und davor hat er Tommy Paul in 4 Sätzen besiegt. Ich hatte mir das dann nochmal aufgeschrieben. Er hat in der ersten Runde gegen Luca Puy in 3 Sätzen gewonnen, dann gegen Martinez in 3 Sätzen, gegen Fernley in 3 Sätzen, Hugo Humbert im Achtelfinale in 4 Sätzen geschlagen. Gerade Humbert und Tommy Paul, das sind natürlich ganz tolle Siege, wenn du die mit 3-1 Sätzen besiegst. Aber es wäre wahrscheinlich eher in Erinnerung geblieben, wenn er dann im Halbfinale entweder Novak Djokovic irgendwie in so einem Fünfsatzmatch besiegt hätte oder ganz souverän in 3 Sätzen oder natürlich in Alcaraz. Und das war dann für mich so ein bisschen die Begründung, Henrike, warum ich dann am Ende gedacht habe, ja gut, okay, da kann man ihm vielleicht am Ende auch echt keinen Vorwurf machen, dem Alex.
Ja klar, ich meine, die Diskussion gibt es ja immer, wie leicht oder wie schwer war dein Weg ins Finale, und das muss man natürlich immer auch in einer gewissen Weise berücksichtigen. Aber andererseits denke ich mir dann auch immer wieder, naja, so funktionieren Tennisturniere nun mal. Du hast immer diese Setzliste, dann hast du die, gerade bei den Grand Slams, die vorgegebene Verteilung, welche Weltrangliste auf welche Position kommt, beziehungsweise aus welchem Weltranglistenbereich, welcher Position besetzt wird. Und dadurch hast du natürlich immer auch noch diesen Aspekt des Losglückes mit dabei. Und dann natürlich auch, wie sich das Turnier entwickelt, wie andere spielen. Und da hat Alexander Zverev jetzt wahrscheinlich bei den Australian Open wirklich Glück gehabt. Aber am Ende muss man halt sagen, ist er doch im Finale gelandet, ne? Und auch, dass halt Novak Djokovic mal aufgeben muss oder wer auch immer dagegen übersteht, das ist halt so. Insofern, nein, kann man ihm natürlich keinen Vorwurf machen.
Ja, ja, definitiv. Hm. Und ich denke, da vielleicht nicht nur bei Zverev, ich habe es gerade eben schon angesprochen, sondern bei der gesamten Herrenkonkurrenz war es, finde ich, in Australien halt ein weiteres Mal so, dass so dieses eine oder diese zwei großen packenden Matches gefehlt haben, was nicht zwangsläufig das Finale sein muss. Wir haben das in der Vergangenheit bei Grand Slams gehabt, dass es so ein oder zwei Matches gab, wo man sagt, boah, weißt du noch das Viertelfinale da und da. Und das zog sich eigentlich gerade durch die Australian Open durch. Wenn ich nochmal auf die Ergebnisse geguckt habe, dann waren es eher solche schönen Stories, die dann mal für Hingucker gesorgt haben, die aber nicht prägend für ein Turnier sind, wie dass Monfils nochmal aufblüht. Ja, hatten wir bei den Australian Open so. Er hatte im Vorfeld, meine ich, im Januar auch noch ein Vorbereitungsturnier gewonnen, ich glaube in Auckland oder sowas, und hat das Gleiche dann später auch nochmal in Roland Garros gemacht, dass er da tolle Matches hatte, also so 5-Satz- oder 4-Satz-Kracher, wo das Publikum hinten dran steht, weil er halt ein Publikumsliebling ist und so. Aber das Ganze reicht eben nicht, um am Ende so einen Stempel aufzudrücken, dass wir im Jahresrückblick sagen oder dass Daniel im Jahresrückblick sagt, Mensch, Zverev bei den Australian Open, das war doch mal super. Und gleichzeitig ist es ein Drama, dass wir das so sagen, denn hey, Finalist in einem Grand Slam Finale und damit der Einzige. Daniel, du sagtest das, ja?
Absolut. Das bleibt aus diesem Jahr und ja, unterstreicht vielleicht auch nochmal bei aller Diskussion, um das Thema jetzt auch abzuschließen, ja, dass wir natürlich auch bei Alexander Zverev immer anerkennen müssen, wir haben zwar das Gefühl, dass da irgendwie viel mehr kommen muss, aber am Ende ist er halt auch nochmal der Weltranglisten-Dritte. Das würden die allermeisten unterschreiben, wenn sie da stehen würden. Und damit schauen wir vielleicht mal in den nächsten Monat, in den Februar, und ich würde mal diesen Monat so zusammenfassen als den Monat der ganz großen Diskussionen. Denn es kam plötzlich die Nachricht, dass Jannik Sinner eine 3-monatige Dopingsperre absitzen muss. Bis zur Sandplatzsaison hinein aussetzt, dann wiederkommen wird. Und ja, Tobi, das hat wirklich für Diskussionen gesorgt, die nicht nur im Tennis und unter Tennisfans diskutiert worden, sondern wo man sagen kann, da hatte der Tennissport wirklich mal weltweit für ganz viel Aufsehen gesorgt und das nicht unbedingt im positiven Zusammenhang.
Naja, positiv in dem Sinne, dass es sich um eine positive Dopingprobe handelte. In dem Sinne
man muss
vielleicht
immer
dann
alles
schon.
Positiv sehen. Das ist
ja, eben, ja, wenn man es dann positiv sieht, genau. Aber lieben Dank, Henrike, übrigens fürs Zusammenführen von so ein paar Stichpunkten, was das Jahr angeht. Und insofern ist der Februar wirklich, wartet er, sagen wir mal, mit drei großen Namen auf. Nämlich, wir haben Sinner, der diese 3-monatige Dopingsperre absitzen muss. Schwontek, die das nicht musste, die spielte, obwohl auch sie im vergangenen Jahr, also in 2024, Problemchen hat, positive Problemchen hatte. Und gleichzeitig im gleichen Monat beendet Simona Halep ihre Karriere, eine Große des Tennis, ja, die, ich wollte schon fast sagen jahrzehntelang, aber weit über ein Jahr lang warten musste, um überhaupt Klarheit zu haben, ob sie nochmal spielen darf oder nicht, ebenfalls nach etwas Positivem. Also das alles sehr, sehr ungut, ist natürlich immer für einen Sport schlecht, wenn er auf dieser Seite ins Gerede kommt. Die Tennisoberen in beiden Verbänden hoffen natürlich, dass über sowas schnell Gras wächst, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass gerade beim Thema Jannik Sinner, das eben etwas ist, was schon das ein oder andere Mal immer noch mal rausgeholt werden wird und so ein ganz bisschen so ein Makel bei ihm bleibt. Ob bleiben wird, weiß ich nicht, ob man da in 3-4 Jahren noch drüber sprechen wird, aber ich finde, gerade eben dann ab Start Februar und durch den gesamten Verlauf des Tennisjahres hinweg hat das natürlich schon ja, du sagst es, für Diskussionsstoff gesorgt, aber eben auch immer wieder für einen sehr, sehr kritischen Blick auf das System-Tennis und vor allen Dingen das System-Doping hinten dran.
Henrike, das war, Tobi hat es gerade gesagt, quasi eine Systemfrage, die wir diskutiert haben und wo man, finde ich zumindest, so ging mir das damals, eigentlich nicht wirklich mit einem guten Gefühl rausgegangen ist, weil gerade bei diesem ganzen Fall Sinner doch eigentlich schon gezeigt wurde, okay, es gibt, was das angeht, in der Behandlung halt eine Zweiklassengesellschaft.
Ja, wir hatten das, als das aufkam, ja lang und breit auch diskutiert. Ich hatte mich ja mit dem Fall auch echt intensiv auseinandergesetzt. Ich habe mir ja auch den ganzen Abschlussbericht, also den langen, durchgelesen, weil mich das wirklich mal interessiert hat, wie das abgelaufen ist. Und es zeigt sich halt einfach wieder, wie schwer das Doping-Thema ist. Ich glaube, das will ich auch den Leuten oder den Institutionen, die das kontrollieren müssen, gar nicht wegnehmen, dass das eine unglaublich schwere Sache ist, weil Doping nie eine Geschichte ist, die eigentlich nur den individuellen Sportler betrifft, sondern immer auch ein System, was dahinter steht. Denn klar, jeder Sportler, jede Sportlerin, der die dopt, sofern die das nicht unwissentlich von jemandem zugeführt bekommen, das gibt es natürlich auch, oder es wirklich mal eine Verunreinigung gibt, das kann natürlich auch passieren. Die sind natürlich in irgendeiner Form auch schuldig, weil sie sich am letzten Endes dafür entscheiden, das zu tun. Aber man kann natürlich auch nie wegignorieren, dass hinter Doping auch immer ein System steht. Es muss Ärzte geben oder Personal geben, die das mitmachen oder decken. Es gibt auch Clubs, da gab es jetzt gerade, ich höre ja sehr gerne Podcasts, und da gab es gerade beim ARD, lass mich nicht lügen, beim ARD eine tolle Podcast-Serie, also in der ARD-Podcast-App sozusagen ist das. Die fassen dort alle Podcasts der ersten Programme in Deutschland zusammen. Also da hörst du jetzt nicht nur Sachen vom ARD, sondern halt auch andere, vom RBB oder weiß der Geier was. Und die haben einen Podcast Geheimsache Doping, der ist mit Hajo Seppelt. Und die haben jetzt gerade mal so eine vierteilige Sonderfolge rausgebracht zum Fall Vuskovic, dem Hamburger Spieler, der ja des EPO-Dopings für schuldig erklärt wurde. Und das war nochmal super spannend, wen das interessiert, diese 4 Folgen zu hören, weil auch da so diese ganze Wahnwitzigkeit und Kompliziertheit des Systems aufkommt. Aber du hast schon recht, um einfach aufs Tennis zurückzukommen, die ganze Geschichte Sinner hat ja einfach gezeigt, dass wenn du in deinem Sport eine große Nummer bist und viel Geld hast, sind deine Möglichkeiten, mit diesen Dingen umzugehen, ganz andere. Und es war natürlich eine harte Geschichte, dass so kurz hintereinander die zu diesem Zeitpunkt Weltranglisten-Ersten des Tennis oder Top-Spieler, Spielerinnen des Tennis des Dopings beschuldigt wurden, weil das bleibt einfach. Ich finde zwar, dass sowohl Iga Świątek und Jannik Sinner jetzt übers Jahr verteilt damit relativ wenig zu tun hatten. Ich finde, da hat zum Beispiel Alexander Zverev den häuslichen Gewaltvorwurf jetzt viel, viel länger ertragen müssen. Ich will das beides auch gar nicht vergleichen. Aber ich finde, bei Doping fällt einfach auf, wie schnell sowas auch wieder vergessen wird. Ich weiß gar nicht, ob dieses, du hattest das ja gesagt, dieses mal gucken, wie lange es ihm aufs Tapet geschmiert wird. Ganz ehrlich, es ist doch jetzt schon vergessen. Oder wer würde denn jetzt bei der Jahreszusammenfassung am Ende des Jahres noch sagen, ja, Jannik Sinner hatte eine tolle Saison, abgesehen von diesem kleinen, das erwähnt doch keiner mehr. Doch, sind wir doch mal ehrlich. Also ich habe es nicht gesehen. Wir, ja, aber wir sind ja jetzt, wir sind ja nicht der Maßstab. Wir sind ja das Außergewöhnliche.
Wir sind die Assis des Tennis. Ne?
Aber vielleicht beende ich das auch hier, weil mich darf man zum Thema Doping, dafür interessiert es mich zu sehr auch nicht fragen. Ich könnte darüber stundenlang diskutieren, weil da einfach so viel auch an Zwischenaspekten drin sind, die es unglaublich schwer machen, da eine faire Linie zu finden.
Dann werden wir wahrscheinlich davon ausgehen müssen, dass das Thema Doping uns auch sowieso in Zukunft natürlich immer noch mal begegnen wird. Wir können den Februar vielleicht noch mal damit abschließen, Tobi, dass es sportlich eine Sache gab, die da sehr in den Fokus gerückt ist, nämlich João Fonseca, der das Turnier in Buenos Aires gewonnen hat und damit in Brasilien ja für Szenen gesorgt hat mit Feuerwerk und Menschen, die auf Straßen feiern, dass man kurzzeitig dachte, das damalige 1:7 der brasilianischen Fußballnationalmannschaft wurde irgendwie nachträglich annulliert. Das ist mir in Erinnerung geblieben.
Ja, ich erinnere mich auch dran und er hat natürlich da ein Ausrufezeichen gesetzt hinter die sowieso schon hohen Erwartungshaltungen an ihn und ich denke auch, da gibt es ja kaum zwei Meinungen, dass er sicherlich einer der Spieler in den nächsten Jahren ist, der das Potenzial hat, vielleicht doch in Richtung Alcaraz und Sinner zumindest mal aufzuschließen und dieses Verfolgerfeld hinter den beiden da ja ein bisschen größer werden zu lassen und da hervorzustechen. Insofern, ja, das bleibt in Erinnerung. Insgesamt, glaube ich, bleibt der Februar und aber auch hier die Monate März und April, zu denen wir gleich kommen, für mich in Erinnerung als die Zeit, wo halt dann doch noch mal die Möglichkeit für 3, 4, 5 andere Spielerinnen und Spieler bestand, mal in die Schlagzeilen zu geraten, in die positiven Schlagzeilen zu geraten, weil es halt was zu gewinnen gab und dabei nicht oder nur ganz, ganz wenig die Namen Alcaraz und Sinner fielen. Auf der Herrenseite sei nur erwähnt, dass ein gewisser Grieche namens Stefanos Tsitsipas ein Turnier gewann, nämlich in Dubai, ja, auch ein Andrei Rublev, um den es wahnsinnig ruhig geworden ist im weiteren Verlauf des Jahres, gewann in Katar. Ja, halt eine Menge an Spielerinnen und Spielern und dann, ich schieb den Ball jetzt sozusagen schlagend zu dir zurück, die dann eben auch im März und im April von sich haben hören lassen, bevor es dann eben, ja, im Mai dann und alle fortfolgenden Monate eigentlich nur noch um die beiden großen, aktuell großen im Tennis ging.
Ja, richtig. Das ist wirklich eine Auffälligkeit. Das ist gut, dass du das jetzt so konkret ansprichst. Denn wenn wir in den März schauen, da haben wir ja immer die beiden großen Turniere in Indian Wells und Miami. Und es gab bei den Männern dort die Sieger Jack Draper und Jakub Menjik. Das sicherlich beides so zum ersten Mal mit den Tausender-Turnieren, Masters-Turnieren überraschend gewesen. Bei den Frauen gab es dann natürlich eine Spielerin mit Miami-Siegerin Mira Andreeva, Enrique, wo man, glaube ich, schon noch mal einen Satz zu verlieren muss, weil sie natürlich auch da, war mein Eindruck, noch mal für eine etwas andere Euphorie gesorgt hat.
Ja, klar. Also ich meine, Mira Andreeva war zu dem Zeitpunkt, als sie das Turnier gewonnen hat, natürlich auch schon eine Form von Name. Also man wusste, was sie kann. Und hat dann irgendwie auch damit gerechnet, dass das früher oder später mal passiert. Aber ich glaube, was
Ich muss einmal aber kurz noch nur Chronistenpflicht. Also sie hat Indian Wells gewonnen, nicht Miami.
Ja, Indian Wells gewonnen.
Oh, habe ich Miami gesagt?
Ja. Sorry. Nee, das habe ich wahrscheinlich falsch eingetragen. Aber du hast recht, es ist Indian Wells. Korrigiere ich direkt mal.
Ja, aber egal. Nicht, dass wir böse Zuschriften kriegen und sagen, könnt ihr den Turniersieg in Miami andichten. Sorry.
Ja, danke für die Chronistenleistung und danke für die Korrektur. Das ist natürlich korrekt. Sie hat Indian Wells gewonnen und hat damit natürlich irgendwie das ein bisschen erfüllt, was man immer von ihr erwartet hat. Und ich bin da ja auch immer so ein bisschen vorsichtig, junge Spieler und Spielerinnen zu schnell einen Druck aufzusetzen. Aber ich glaube, was eher beeindruckend ist, wie sie die Leistung abruft, die sie abruft. Also sie hat, finde ich, unter der Regie von Conchita Martinez halt mental unglaublich dazu gewonnen und auch taktisch, also wie sie ihre Matches angeht. Das hat sich dann zum Ende des Jahres ein bisschen verlaufen, was natürlich auch normal ist in dem Alter, dass du deine Leistung wahrscheinlich nicht ganz so halten kannst. Aber ich glaube, was man zum März und Mira Andreeva sagen kann, ist, dass man natürlich zu Recht beeindruckt war von der Art und Weise, wie sie das erreicht hat. Da kommen wir sicherlich im August vielleicht auch noch mal auf Mboko zu sprechen, wo das ähnlich ablief. Aber ich finde, das ist immer das, was mir bei André war, so mich immer, wenn ich sie sehe, dann wieder so einfängt, dieses, dass ich einfach finde, dass sie wirklich spielerisch für das Alter schon enorm stark ist und ich es einfach so krass finde, mit welchen Riesenschritten sie einfach den ganzen emotionalen Teil, der ja letzten Endes eine natürliche Persönlichkeitsentwicklung ist, die jeder von uns durchmacht, wie sie das nachholt sozusagen. Ja, da hat man das halt mal in Union gesehen, wie das dann aussehen kann, wenn da alles zusammenfällt.
Und es sei daran erinnert, auch hier vielleicht noch mal kurz ins Detail zu gehen, dass sie Dubai im Februar gewann und dann direkt das anschließende Turnier in Indian Wells gewann. Sie war also auf einem absoluten Siegesweg, auf einer Straße des Sieges unterwegs. Und wen sie da beiseite räumte, schon in Dubai, ja, hat sie gegen Swiatek, gegen Rybakina gewonnen unter anderem. Aber dann in Indian Wells, das muss man sich mal reinziehen, erst Krejcová und Thorsen und dann aber Rybakina, Svitolina, Swiatek, Sabalenka. Also das war nicht irgendwie gegen irgendwelche Qualifikantinnen oder Weltranglisten 40er Spielerinnen gewonnen, sondern da hat sie eine große nach der anderen aus dem Weg geräumt. Und das war schon ein Highlight.
Dann, um ein bisschen weiter voranzugehen im Jahr, was man noch erwähnen muss, dass im Frühjahr dann auch die WTA ein Mutterschutzprogramm aufgesetzt hat, das Ganze zusammen mit dem saudi-arabischen PIF, dem Investmentfonds. Ja, das haben wir damals auch besprochen. Das ist an sich natürlich eine gute Sache, dass Saudi-Arabien da jetzt so mitmischt, ist natürlich auch etwas, woran wir uns dann doch langsam irgendwie gewöhnen, ob jetzt gut oder nicht gut, das sei dahingestellt. Und ich würde sagen, wir gehen langsam so Richtung Sandplatzsaison. Aus deutscher Sicht, ich bin gespannt, ob wir jetzt hier ihn schon zum letzten Mal erwähnen für das Jahr. Alexander Zverev hat das Turnier in München gewonnen, das erstmalig ein 500er-Turnier war. Da gab es ja die Aufwertung und da habe ich schon so bei der Vorbereitung gedacht, das ist so ein Punkt, vielleicht reden wir da jetzt einmal insgesamt drüber, weil wir da sonst, glaube ich, uns immer wieder auch nachher drin verlieren können. Was den deutschen Nachwuchs angeht, Henrike, haben wir in diesem Jahr wirklich ganz, ganz viele Namen gehabt, die mit guten Leistungen bei Junioren-Grand Slams, bei ATP und auch WTA-Turnieren von sich haben reden machen lassen, wo wir große Hoffnung haben. Diego de Dura Palomero war es zum Beispiel in München. Dann natürlich die Wimbledon-Sieger, sag ich schon, den Nils McDonald, der Roland Garros gewonnen hat, im rein deutschen Finale gegen Max Schönhaus. Eva Bennemann hat mit Sonja Schenikova das Doppel dort gewonnen. Max Schönhaus war, glaube ich, dann nachher sogar auch noch mal in Wimbledon im Halbfinale bei den Junioren. Also es gab wirklich ganz, ganz viel zu feiern. Auch Justin Engel natürlich, der was hat von sich reden machen lassen, der auch zum ersten Mal jetzt wirklich was pokalmäßig in der Hand gehalten hat mit dem ersten Challenger-Titel in Hamburg. Ich würde fast vorschlagen, dass wir das vielleicht einmal kurz insgesamt abhandeln. Denn Henrike, ich glaube, das muss in einen Jahresrückblick rein, weil wir so viele deutsche Namen, die irgendwie Schlagzeilen schreiben, zumindest ging es mir so, schon wirklich lange nicht mehr gewohnt waren.
Ja, was die Junioren angeht, haben wir dieses Jahr, glaube ich, nicht meckern können, definitiv. Und das hat ja alles so zur Roland-Garros-Wimbledon-Zeit angefangen, dass... Ja, also Roland Garros, glaube ich, müssen wir schon sagen, dass das so mit der Hauptteil war, mit dem rein deutschen Juniorenfinale sowie der Beteiligung oder dem Sieg bei den Juniorinnen Doppel, aber auch das ganze Turnier über war auch gar nicht so schlecht aus deutscher Sicht. Ich finde, man kann auch Julia Stussek noch mal erwähnen, die wie Max Schönhaus dann auch bei den ITF Junior Finals in Chengdu mitgespielt hat. Max Schönhaus hat dort ja gewonnen. Damit ist er der erste deutsche Spieler, dem das gelungen ist. Das ist so ein bisschen die inoffizielle Weltmeisterschaft bei den Junioren. Justin Engel dann mit seinem ersten Challenger-Titel in Hamburg, was dann, finde ich, auch wieder unterstrichen hat, wie sehr Hamburg doch echt so einen Tennisfokus in Deutschland hat. Und es ist einfach schön zu sehen, dass deutsche Juniorinnen und Junioren da ihre Leistungen abrufen kann. Aber das Schwere beim Juniorin- oder Junior-Sein ist ja nicht, in dem Bereich gut zu sein, das ist schon schwer genug, aber das dann natürlich rüber zu transportieren. Und da, das ist kein deutsches Phänomen, sondern das ist ja ein internationales Phänomen, dass wer später auf der Tour gut ist, nicht unbedingt ein guter Junior war oder eine gute Juniorin und umgekehrt, dass das eine nicht andere heißt. Aber zumindest können wir jetzt den momentanen Juniorinnen und Junioren, finde ich, nicht vorwerfen, dass sie nicht auch mit Ergebnissen um die Ecke kommen, weil das wird ja immer gerne mal gesagt, wir haben ja irgendwie keinen richtigen Nachwuchs und deswegen sollte man die Feste feiern, wie sie fallen und das kann man doch jetzt für den April durchaus mal ansetzen.
Tobi, bist du euphorisiert, was den deutschen Nachwuchs angeht nach diesem Jahr?
Euphorisiert wäre, nee, trifft das nicht, wenn ich versuche, aufs gesamte Jahr zu gucken, dann würde ich sagen, ich bin vorsichtig optimistisch gestimmt. Ich tendiere dann eher dazu, kurzfristig euphorisiert zu sein, wenn so etwas passiert, wie beispielsweise im April hier mit dem guten De Dura Palomero. Dann bin ich mal kurzfristig euphorisiert und falle natürlich wiederum auch auf diese kleine Falle rein, die mir Schlagzeilen stellen. Ja, natürlich guckt keine Ahnung, jeder Sportbegeisterte, aber natürlich auch jeder Sportjournalist und jedes Medium in Deutschland auf Ergebnisse und freut sich, wenn dadurch eine Schlagzeile entsteht, ja, die aus dem Junioren- und Juniorentennis kommt. Und ich mache häufig den Fehler, dass ich dann euphorisiert bin und dann erstmal enttäuscht werde, weil es kommt nichts nach und es klingt jetzt so anklagend. Es soll aber nur sagen, es ist halt wahnsinnig schwer, einem Erfolg, wie jetzt beispielsweise von De Dura Palomero in München, dann die Nachhaltigkeit hinten dran zu setzen. Das ist eigentlich die viel, viel größere Herausforderung, dann wirklich mal über ein halbes, dreiviertel Jahr nicht nur befriedigende, nicht nur gute, sondern weiterhin sehr gute Ergebnisse folgen zu lassen. Und an dem Beispiel ist es halt, gerade weil das medial natürlich auch wahnsinnig aufbereitet wurde, sieht man das sehr, sehr gut, dass man bösartig vielleicht sagen könnte, naja, nach München hat er dann aber auch nicht mehr wirklich viel gerissen. Das ist jetzt brutal gesagt, das stimmt so nicht ganz. Ich habe mir das vorher mal angeguckt, er ist beim M15er-Turnier dann im Mai nochmal ins Finale gekommen. Und danach waren es aber halt häufig dann gleich die erste oder die zweite Runde, wo Stopp war bei Challenger-Turnieren. Und das zeigt eigentlich, und er selber ist ja noch jung, ja, jetzt an seinem Beispiel, er ist gerade mal 17 Jahre alt, das zeigt einfach, wie herausfordernd dieser Weg ist, dann in Richtung Top 200, Top 100 und dann irgendwann diese Schwelle zu durchbrechen. Und vor dem Hintergrund muss man einfach nochmal sagen, hey, großes Kompliment an alle Juniorinnen und Junioren, an alle jungen deutschen Tennisspielerinnen und Spieler, die in diesem Jahr einfach ja, Hoffnung machen und vorsichtigen Optimismus für die kommenden Jahre. So würde ich mal meine Gefühlslage beschreiben, was das deutsche Tennis angeht.
Ja, da will ich nur noch mal reinspringen kurz, weil das ist das, was ich meinte. Ich will nicht auch nicht zu viel Druck auf die Leute ausüben. Und ne, dieser guter Junior macht keinen guten Hauptprofi. Was nicht in der Fehlleistung dieser Person liegt, sondern einfach in der Tatsache, dass zu so einer Tenniskarriere viel, viel mehr gehört. Da muss auch viel einfach klappen und möglich sein. Wir sehen es ja auch bei einem Alexander Zverev, der oder bei allen Leuten, die gegen die Big Three gespielt haben. Die sind individuell alles gute Tennisspieler, hatten aber das Pech, dass dann Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic um die Ecke kamen. Erwartet dann ja auch keiner, ne? Deswegen finde ich als absolut richtig, was du eingeordnet hast, dass man jetzt nicht euphorisch sein sollte. Ich hatte das ja hier auch notiert für den April. De Dura Palomero, neuer Tennis-Highlight in Deutschland. Der hatte irgendwie ein Match gewonnen, sicherheit oder zwei. Und dann haben alle immer vom nächsten großen Tennistalent gesprochen. Was ich auch irgendwie schön finde, dass die Aufmerksamkeit kriegen. Aber wenn du dich in dieser Welt bewegst, dann sitzt du immer da und denkst so, ja, warten wir mal ab. Und zum Ende des Jahres, ohne ihm zu nahe zu treten, hat man dann nicht mehr so viel von ihm gehört. So, jetzt bin ich still. Ach.
Ja, wir schließen damit dieses Nachwuchs-Senioren-Thema ab. Ich habe es gerade schon eingangs gesagt, also wundert euch jetzt nicht, wenn wir im Nachgang jetzt nicht nochmal ganz intensiv auch eben über die Erfolge von Nils McDonald und so weiter sprechen. Das ist hiermit quasi chronistisch erledigt, um halt auch ja noch vielen anderen Geschichten ein bisschen Raum zu geben. Und ich finde es ja ganz schön, auch an den Notizen, die auch Henrike uns hier zusammengestellt hat, dass man so ein bisschen auch sieht, finde ich, wie intensiv die einzelnen Monate wirklich verlaufen. Denn wir gehen jetzt in die Sandplatzsaison. Ich habe es gerade gesagt, das Masters-Turnier in Madrid, das hat ein Kaspar Ruud gewonnen, der damit zum ersten Mal in seiner Karriere einen Masters-Titel gewinnt. Also auch da gab es in der Masters-Titelliste noch wieder einen neuen Namen. Und sonst steht hier noch die Netflix-Miniserie von Carlos Alcaraz, wo ich wirklich sagen muss, an die kann ich mich so gar nicht erinnern. Das muss das Langweiligste gewesen sein, was es gab. Oder, Tobi, liege ich da komplett falsch?
Ja. Das ist überhaupt nicht das Langweiligste. Und auch hier erlaubt uns doch einfach den Sprung in den Dezember und damit zum brandaktuellen Tagesgeschehen. Ja, das können wir damit gleich verbinden. Gerade vor dem Hintergrund macht es vielleicht auch noch mal Sinn, wer das möchte, so aber jetzt an den ruhigen Tagen sich diese Miniserie noch mal anzuschauen auf Netflix. Denn sie lässt schon ein bisschen einen erahnen, was für ein Typ Carlos Alcaraz ist, wie er durchaus auch seine entweder Zweifel hat oder seine Ausflüchte sucht, junger Mensch und eben nicht nur auf dem Tennisplatz stehen möchte. Man kann so ein bisschen Home Story hinter die Kulissen gucken, da, wie das da in seinem Jugendzimmer, in dem er immer noch wohnt, wenn er zu Hause ist, wie es da aussieht und und. Also die war nicht Schrott, überhaupt nicht. Ich fand sie, muss immer überlegen, ja klar, da ist natürlich auch viel PR hinten dran, aber das war schon sehenswert. Und es macht aber auch deswegen Sinn, weil ja nun in diesen Tagen eine der erfolgreichsten Zusammenarbeiten im Tennis, wenn man das so sagen kann, gekappt wurde, nämlich die Meldung, die uns diese Woche erreichte, dass sich Carlos Alcaraz von seinem Coach Ferrero getrennt hat. Sicherlich ein Kracher jetzt in dieser gerade Tennisabendzeit, die Top-Nachricht dieser Woche. Und ich würde jetzt einfach sozusagen als Hypothese nochmal kurz reinwerfen im Raum. Naja, es ist ja gar nicht so, dass sich Carlos Alcaraz von ihm getrennt hat. Meine Meinung, also nur eine Meinung bei all dem, was man so liest bisher, ist, dass das gar nicht Carlos war, der sich getrennt hat. Ich glaube, er selber hat da vielleicht sogar am wenigsten mitzureden, sondern dass es am Ende hintenrum mal wieder ums schnöde Geld ging und man sich da nicht hat einigen können. Und alles, was man bisher so liest, ist es ja so, dass das Management rund um Carlos Alcaraz, inklusive seines Vaters, ja, der diese Fäden da auch zusammenhält, da wohl keine Einigung hat herbeiführen können mit Ferrero und es deswegen endete. Meine
Also,
Hypothese ist, er hat da gar nicht viel mitzureden gehabt.
was ich gelesen habe, ist, nur um das mal einzuwerfen, weil wir dann nämlich drüber diskutieren können, dass er wohl mit Ferrero einen Vertrag immer auf Jahresbasis hat und das dann zum November verlängert werden soll und dass da irgendwie ganz lange kein neuer Vertrag von der Seite Alcaraz, ich drücke es jetzt extra mal so schwammig aus, kam. Und er da irgendwie 2 Wochen auf was wartete und dann kriegte er einen neuen Vertrag und kriegte dann die Zeitrahmen von 2 Tagen, um den zu unterschreiben und anzunehmen. Und er hat dann wohl noch Gegenvorschläge gemacht oder einen Gegenvertrag gemacht, wie auch immer. Und dann haben sich beide Seiten für ein Nein entschieden, sozusagen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ne? Wir sind da nicht dabei, das ist Hörensagen. Aber das ist etwas, was ich schon sehr komisch fand, weil die nach außen ja immer so eine Einigkeit ausgetragen haben. Und dann sitzt du da und denkst so, und dann scheitert es irgendwie am basalen Anstand, wenn es denn dann stimmt, dass du jemanden, selbst wenn du irgendwie Bedingungen ändern willst, und am Ende ist das auch ein Geschäft, so eine Trainer-Schützling-Beziehung, dass du dann noch nicht mal den Anstand hast und sagst, hör mal, wir wollen was ändern, wir müssen da jetzt mal drüber reden, sondern knallst du da so hin und sagst, ja, hier, das sind die Bedingungen, die oder keine. Hat mich dann schon ein bisschen gewundert, aber gut.
Ja, und es gab ja auch keinerlei, finde ich jetzt zumindest von außen sichtbar, keinerlei Anzeichen in der Trainer-Spieler-Zusammenarbeit, irgendwie so nach dem Motto, ja, es fällt schon auf, dass er hier stagniert und vielleicht bedarf es eines neuen Impulses und so. Also auf der sportlichen Seite, finde ich, konnte man wirklich gar nichts eigentlich hören, geschweige denn sehen und wahrnehmen im Spiel, was nun irgendwie unterstrichen hätte oder einen hätte annehmen lassen, dass es hier jetzt eines Wechsels bedarf oder der gewollt ist, sondern genau, you name it, also irgendwelche finanziellen Rahmenbedingungen. Es wird auch kolportiert, dass es darum ging, inwiefern die Carlos Alcaraz Academy dort weiter gepusht werden soll und dort Carlos, wenn er denn mal in Spanien ist, Präsenz zeigen soll und weniger in der Ferrero Academy trainieren soll, bla bla bla. Ich finde es irgendwie, Ja, es hat einen ganz komischen Beigeschmack und es zeigt ein weiteres Mal, dass, glaube ich, Tennis überhaupt der Sport, ja, ich weiß gar nicht, ob es eine andere Sportart gibt, wo es solchen Einfluss von diesen Familienclans gibt, wie im Tennis. Das sind schon sehr geschlossene Systeme irgendwie und die Kinder. Wir starten ja als Kinder, die Kinder, die da, ja, wenn ich es negativ ausdrücken will, herangezüchtet werden. Naja, das sind halt die Ponys, die in der Manege performen müssen, aber ich glaube, dass sie, was das drumherum angeht, da manchmal wirklich nur als Statisten am Spielfeldrand stehen und zuschauen müssen, was dann vielleicht sogar über ihre Köpfe hinweg entschieden werden muss. Aber das ist, wie gesagt, nur eine Wahrnehmung meinerseits. Ob es da so war, wir wissen es nicht. Oder warst du es, Daniel?
Nee, also zufällig war ich nicht dabei. Von daher weiß ich da auch nicht mehr, ja, und bin natürlich auch auf dem Stand genau wie ihr. Also das, was man gelesen hat, was man gehört hat. Klar, jetzt ist natürlich das Spannende, was macht Carlos Alcaraz jetzt genau? Wie stellt er sich für die Zukunft auf? Gibt es vielleicht doch noch mal irgendwie ein Comeback in irgendeiner Art und Weise? Ich glaube, da kann man jetzt wirklich nur abwarten, wo wir uns, glaube ich, sicher sein können. Es ist letztendlich dann doch, zumindest würde ich das bei ihm so einschätzen, jetzt nicht davon abhängig, ob Juan Carlos Ferrero dabei ist oder nicht, weil ich glaube, mittlerweile hat Carlos Alcaraz ein Niveau, wo wir uns sicher sein können, dass er auch weiter in der Weltspitze dabei sein wird und höchstwahrscheinlich auch genauso mit Jannik Sinner zusammen weiter dominieren wird. Ja, gehen wir weiter voran und auch das ist vielleicht so ein ja, Indiz dafür, dass die Sandplatzsaison dann auch gar nicht so die ganz großen Highlights dieses Jahr hatte, denn wir springen in den Juni und
Einspruch, Daniel. Sorry,
Einspruch.
Einspruch.
Ja, dann darfst du gerne
Ohne es jetzt
einsprechen.
auseinanderzunehmen, aber am Scheideweg zwischen Sandplatzsaison und Rasensaison stand das Match des Jahres oder vielleicht sogar ein Match des Jahrzehnts, nämlich das Roland-Garros-Finale zwischen den beiden. Also das war schon das Highlight des Tennisjahres, zumindest für mich. Ich weiß nicht, wie ihr es seht. Aber das Finale zwischen den beiden in Roland Garros, das war schon Peak Sandplatztennis und überhaupt.
Ja, also das auf jeden Fall, genau. Also das wollte ich damit jetzt gar nicht
Es hat auf
runterreden.
jeden Fall mehr gestrahlt als die Strahler in Madrid, die kurz mal unterm Stromausfall litten. Ja, aber ich glaube, ich weiß, was. Das ist mir auch aufgefallen, als ich diese Liste dann zusammengestellt hatte und nochmal drüber geguckt hatte. Das ist, und da muss ich für nächstes Jahr Besserung geloben, dass man dann doch, während das passiert, Dinge aufschreiben muss, weil hinterher an alles zu denken, ist verdammt schwierig. Aber du hast recht, das Roland-Garros-Finale, das war schon Peak-Herrentennis in diesem Jahr. Kann man
Also,
nicht anders
und
sagen, ja.
nein, alles gut, Henrik. Ich finde, der Jahresrückblick, wie wir ihn in der Form machen, hat ja insofern hoffentlich auch für euch, die uns zuhört, seinen Reiz, dass wir ein paar Schauplätze betrachten, die vielleicht eben nicht unbedingt immer die Top-Headline waren, ja. Aber wir müssen uns jetzt nicht neben 40 anderen Podcasts und unseren eigenen noch das 10. Mal über das Finale en Detail auslassen, ja. Aber es sei eben an der Stelle einfach nur kurz erwähnt, dass es vielleicht das Match des Jahres war.
Ja, also das definitiv. Das ist, glaube ich, unstrittig. Trotzdem, zumindest geht es mir so, was jetzt die Sandplatzsaison angeht, habe ich nicht so viel in Erinnerung, wo ich sage, boah, also das hat mich dieses Jahr umgehauen. Ja, dann auf den Rasen geht es natürlich immer jedes Jahr danach. Und im Juni, glaube ich, müssen wir zumindest noch mal kurz drüber sprechen. Wir hatten gerade gesagt, das war eh natürlich hinten raus dann ein deutscher Monat, zunächst bei den Junioren und dann aber eben auch bei den Damen. Und da haben zwei Namen noch mal aber so richtig von sich hören lassen. Ja, die, ich weiß gar nicht, ob jetzt einige sie schon abgeschrieben haben, aber nochmal gezeigt haben, dass sie ja wirklich ein ganz herausragendes Spätwerk in ihrer Karriere liefern, nämlich einmal Tatjana Maria mit dem Sieg beim Rasenturnier im Queen's Club, zum ersten Mal nach über 50 Jahren dort wieder ein Damenturnier. Und dann natürlich noch das i-Tüpfelchen obendrauf, Laura Siegelmund, die in Wimbledon aber mal so richtig, richtig, richtig abliefert. Ja, und Laura Siegemund, der hat man eigentlich ja, Henrike, eher schon nachgesagt, sie konzentriere sich aufs Doppel. Und dann plötzlich zeigt sie, ich glaube, man kann sagen, das beste Rasentennis ihres Lebens.
Ja, also, warum muss eigentlich ich immer als erstes antworten? Egal.
Weil Tobi hinten raus immer so? Noch mal so weit ausholt, deswegen.
Denkst du dir, wirst du die Frau erstmal los? Ne, ich laber ja auch so viel. Das ist ja immer Tobi und ich, jetzt mal aus der Tennisproleten-Nähkiste. Tobi und ich sitzen öfter schon mal, wenn wir Folgen zu zweit machen, da und sagen, oh, ich habe diese Woche überhaupt gar kein Tennis so richtig verfolgt. Was sollen wir überhaupt sagen? Und dann sind wir ruckzuck bei 40 Minuten, weil wir halt einfach viel Worte für wenig Themen benutzen.
Hey, hörst du jetzt auf? Weil wir so viel Inhalt, so viel Content kreieren, Mensch. Oh Mann, sind wir so schlecht geworden, Mensch.
Nein, wir sind doch nicht schlecht, aber ich finde das immer so süß, weil ich glaube, man merkt dann einfach, das ist mir ja auch bei der Liste so gegangen, man merkt dann einfach, wie sehr man in den Themen doch drin ist, dass es gar nicht so sehr darauf ankommt, die sich en Detail aufzuschreiben, sondern manchmal reicht nur so ein Stichwort. Das ich jetzt vergessen habe. Was war das Stichwort?
Das du Stichwort war Laura Siegemund.
Laura Siegemund. Ja, Laura Siegemund ist ja die personifizierte Überraschungskiste des Tennis, glaube ich, sowohl was ihren Spielstil als auch die Ergebnisse angeht. Weil die hat sich dieses Jahr mal ins Wimbledon-Viertelfinale vorgekegelt, was dann doch wieder zu ihrem Spielstil passt. Und es war einfach schön zu sehen, glaube ich, dass sie dann doch bei einem Grand Slam diesen Run nochmal machen konnte. Und passt ja auch zum Juni, der ja aus deutscher Damensicht und Rasentennis nicht der schlechteste Monat war, den man haben konnte.
Definitiv. Und Tobi, was natürlich das Spannende so ein bisschen daran war, weil wir haben über den ganz tollen deutschen Nachwuchs gesprochen, dass dann aus deutscher Frauensicht mit Tatjana Maria und Laura Siegemund die beiden besten deutschen Spielerinnen in der Weltrangliste diejenigen waren, die, ja, wenn man jetzt böse ist, eigentlich schon nachgesagt hat, dass sie eher so Richtung Tennisrente arbeiten. Und was sich dadurch halt auch gezeigt hat, war, dass es gerade bei den deutschen Frauen halt wirklich echt eine große Kluft gibt, ne? Also du hattest an der Spitze die beiden ganz erfahrenen Spielerinnen und dahinter die Jüngeren und dazwischen alterstechnisch fehlt eigentlich mittlerweile so eine gewisse, ich will jetzt nicht von der Generation sprechen, aber halt eine Altersspanne.
Ja. Ich sag jetzt mal ja. Ich sag jetzt mal, na Quatsch, zwei Worte vielleicht dazu. Nee, du hast es genau richtig analysiert. Und naja, das, was dazwischen drin fehlt, nach Tatjana Maria und Laura Siegemund gibt es kurz hintendran eben die, die in den letzten 2-3 Jahren Tschüss gesagt haben. Und dann gibt es eben dieses ja, große Loch nach der goldenen Generation, der Görges, Petkovic, Kerbers etc., über das wir vor ein paar Jahren schon gesprochen haben. Und das ist jetzt ja, das ist diese demografische Delle, ja, durch die wir da durch müssen. Aber wir haben es ja vorhin schon detaillierter besprochen, da kommt unten was nach. Und das macht Hoffnung darauf, dass, ja, wenn Siegemund und Maria in den verdienten Tennisruhestand gehen, wir trotzdem eben dann wieder Spielerinnen haben, die es auch bei den großen Turnieren zu was bringen können. Punkt.
Das Wimbledon-Ende war dann etwas, ja, was auch eine gewisse historische Bedeutung hatte. Iga Swiatek gewinnt 6-0, 6-0 gegen Amanda Anisimova, das Wimbledon-Finale. Und da ist so ein bisschen die Frage, die ich mir gestellt habe, ja, ist das eigentlich ein Highlight gewesen oder war das nicht sogar noch eher ein Lowlight, Tobi?
Ja, würde ich dir recht geben. Das ist sicherlich für Iga Swiatek ein Highlight, überhaupt keine Frage. Aber und ihre Fans, aber für den gesamten Rest ist es doch etwas, was man so nicht möchte. Und ja, für Anisimova, die einen tollen Run hatte, sicherlich eine furchtbare Erfahrung gewesen. Und auch für Tenniszuschauer, stell dir vor, du kommst einmal im Leben in die Verlegenheit, Tickets für ein Wimbledon-Finale zu haben. Und dann geht das 6-0, 6-0 aus. Sagst du auch drauf geschissen.
Das kann durchaus sein, dass das bei einigen Personen so gewesen ist. Ja, und dann ist es, also zumindest für mich eigentlich immer jedes Jahr so, nach Wimbledon, du hast 3 von 4 Grand Slams gespielt, es geht dann so Richtung August in die USA, dass irgendwie, ich weiß gar nicht warum, denn es ist ja eigentlich erst ein halbes Jahr rum, genau genommen, dass es für mich aber immer schon mal so ein bisschen Richtung Saisonende geht. Und ich fand, das war auch in diesem Jahr meine Wahrnehmung, dass eigentlich die meisten Geschichten auch bis dahin aus diesem Jahr schon geschrieben und auch erzählt worden sind. Und dann der ab August es auch so losgeht, im Oktober dann vielleicht noch mehr, dass wir über Leute sprechen, Leute in den Fokus rücken, die sonst nicht so im Fokus sind. Und ja, das hatten wir bei den Masters-Turnieren in Nordamerika dann auch, nämlich Ben Shelton hat sich den Titel in Toronto gesichert und Henrique mit der Kanadierin Mboko. Ja, gab es in Montreal eine Siegerin, die wahrscheinlich bei den meisten Tennisfans vielleicht auch noch gar nicht so bekannt gewesen ist. Das war, glaube ich, dann kann man schon sagen, die Geschichte des Monats.
Ja, ich würde sagen, August, dass Mboko und dann auch noch zu Hause ihr erstes WTA-Turnier und dann gleich ein Masters gewinnt, war schon ein Brett an der Leistung. Man hätte von ihrem Namen schon mal was gehört haben können, wenn man sich wirklich mit Juniorinnen und Junioren viel beschäftigt, weil da hat sie dann schon ihr Talent aufblitzen lassen. Aber das ist ja dann immer dieses, kommst du dann über die Schwelle drüber, ne? Da schließt sich so ein bisschen der Kreis wieder zu unserem Junioren-Juniorinnen-Thema. Nur weil du ein guter Junior, Juniorin bist, heißt das für die Tour später nichts. Bei ihr ist das jetzt so ausgegangen. Ich meine, das war für sie das Highlight in diesem Jahr. Sie hat danach dann nicht schlecht gespielt, aber definitiv keinen Vergleich damit. Und dann muss man jetzt, glaube ich, schauen, wie sie das neue Jahr angeht, weil das so ein Titel dich natürlich in der Weltrangliste auch direkt wieder nach vorne bringt. Aber es war schon sehr schön zu sehen, einfach, weil ich finde, man merkt diesen jungen Talenten immer noch extrem diese Spielfreude an. Dieses ehrliche, wenn die so ihre ersten großen Titel oder großen Turniere gewinnen oder großen Matches auch, das hat noch immer so ein bisschen dieses etwas unschuldige Freuen, ne? Nicht, dass das später nicht kommt, aber das ist immer so das Schönste, wenn so jemand, das sehen wir dann auch im Oktober, dann in der Geschichte, dass Vacherot in Shanghai gewinnt und dann auch noch gegen seinen Cousin. Und das ist auch nochmal so seine kleine eigene, die kleine eigene Geschichte, dieses wirklich innere Strahlen, wenn die es dann geschafft haben. Das ist immer das, was mich da so abholt. Ne? Das vielleicht auch nochmal als Nachklang zu dem Wimbledon-Finale, was, da stimme ich euch zu, einfach nur wehtat beim Zugucken. Es war einfach nicht schön. Zwar eine beeindruckende Leistung irgendwie, aber Spaß, dann nehme ich lieber sowas.
Ja, und auch, um sie hier auch nochmal erwähnt zu haben, Ella Seidel, Achtelfinale Cincinnati, hat dort ja auch so ein bisschen dann nochmal einen sehr starken Herbst eingeläutet, für viele sich da auch nochmal mehr in den Fokus gespielt. Es ging dann Richtung US Open und die US Open standen eigentlich schon vorher unter dem Stern, fand ich, auch in einer Art, wie wir es vorher nicht kannten, dass alles irgendwie auf Carlos Alcaraz und Jannik Sinner im Finale hinausläuft. ich finde, auch gerade jetzt nach dem Turnier ist das noch mal wie so ein Statement gewesen, das zementiert ist, die beiden diktieren das Herrentennis und im schlimmsten Fall oder im besten Fall, je nachdem, wie man es auslegen will, kann das auch die nächsten 10 Jahre vielleicht so werden.
Ja, und das war vielleicht oder ist vielleicht im Moment gerade beim Herrentennis bei den Grand Slams so ein bisschen die Gefahr. Ich habe uns mehrmals inzwischen eben ertappt bei unseren Podcasts, dass wir dann während und insbesondere nach den großen Turnieren gesagt haben, naja, aber irgendwie so, das Popcorn hat ein bisschen gefehlt. Also unbestritten, wir haben es angesprochen, das Match überhaupt, ja, Finale Roland Garros, unbestritten Finale Wimbledon, sozusagen The Empire Strikes Back, Jannik Sinner gewinnt dann Wimbledon und unbestritten das dann eben im Sinner-Alcaraz-Finale von den US Open, ich übertreibe es, fast schon wieder Alcaraz den Sinner vorführt, ja, ganz so war es natürlich nicht, aber wir alle kennen die Storys, dass danach dann Sinner sagt, ich muss mich jetzt wieder weiterentwickeln und dann pusht er sich und pusht sich nicht nur, sondern das war sichtlich zu sehen, dass eine weitere Komponente zu seinem Spiel dann hinzugefügt wurde in der Hallensaison. Plötzlich entdeckt dann auch Jannik Sinner, dass es sich mit Stops auch ganz gut gestalten lässt und. Das ist eine Story für sich, die interessant ist zuzuschauen. Aber was bleibt hinten dran? Ja, wir haben häufig gesprochen von den beiden und dann kommt hinten dran das Feld. Und ich muss sagen, Hut ziehen vor Novak Djokovic und gleichzeitig sage ich, wenn dann das Einzige, was bleibt, festzustellen, dass Novak Djokovic in allen Halbfinals stand, ja, mit seinen inzwischen was 38 Lenzen, dann ist das toll für Djokovic, aber kein gutes Zeugnis, sagen wir mal, fürs Herrentennis im Moment, für dieses Riesengap, was da herrscht und für ein bisschen die Armut an wirklich hervorstechenden, ja, Matches, die über so einen Erstrunden Fünfsatzkracher auf Platz 14 hinausgehen. Also nicht falsch verstehen, das sind die Matches, die wir uns alle in den Streams gerne angucken und dann auch mitfiebern oder wenn wir vor Ort sind, die faszinierend sind. Aber zum großen und auch richtig gut aus Vermarkter-Sicht, zum richtigen Bang gehört halt, wie gesagt, so ein packendes Achtelfinale oder ein grandioses Viertelfinale dazu. Und das ist eben, war im gesamten Jahr Mangelware. Bei allen 4 Grand Slams auf der Herrenseite, muss man sagen. Auf der Herrenseite. Bei den Damen war das ganz, ganz anders.
Ja, aber ich glaube, wir hatten auch noch nie so ein gutes Tippjahr wie dieses. Also was auch Siegerinnen und Sieger angeht.
Ja, ist zu einfach geworden, oder?
Na, ich weiß nicht, ob das so einfach geworden ist, aber man hat dann irgendwann gemerkt, okay, an den beiden kommst du nicht voraus, nicht so richtig vorbei und dann musstest du ein bisschen Glück haben, ne? Klar, so tippen ist am Ende doch schwerer, weil nur weil du weißt, wer im Finale spielt, machst du ja vorher nicht viel richtig, ne? Es kommt ja auch immer zusammen, kannst du auf die beiden dann noch tippen, ne? Das ist ja, man sperrt sich ja meistens selber. Aber ich fand, das hat sich schon zumindest bei den Herren so ein bisschen reflektiert, dass man doch relativ schnell herausfand, weil das zog sich ja nicht nur durch die Grand Slams. Ich meine, die beiden haben auch das ATP-Finals-Finale ausgespielt und haben auch bei vielen anderen Turnieren oder bei allen anderen Turnieren, wo die angetreten sind, ich glaube, bis auf Alcaraz, der ein, zweimal ein bisschen schwächer war, wusstest du, mit denen kannst du ziemlich weit spät rechnen. Und das hat es echt irgendwann doch alles irgendwie so ein bisschen überstrahlt. Und da stimme ich dir zu. Also auch bei den Damen hat sich natürlich besonders mit Arina Sabalenka so eine zentrale Figur nach vorne geschoben, mit so einem Kreis drumherum. Aber was die Spannung anging und auch die Qualität in dieser Spannung, waren die Damen, fand ich dieses Jahr, war es deutlich besser, sich das anzugucken, für mich persönlich.
Und gleichzeitig wiederum Muss man sagen, ja, so in der Gesamtjahresdraufsicht oder so nach dem Turnier gehen wir natürlich immer hin und beurteilen das Turnier als solches gesamt und dann sagen wir, boah, hey, aber bei den Herren, es war kein so ein richtig gutes Turnier oder es war nur so Semi oder Schulnote 3 plus oder wie auch immer. Das klingt sehr, sehr brutal, bringt mich aber wieder darauf zurück, dass ich sage, die Beauty im Tennissport ist eben auch, dass du so ein Turnier dir im Fernsehen, sprich ein einzelnes Match angucken kannst oder eben auch bei einem Turnier vor Ort. Und das ist übrigens auch vollkommen egal, ob das ein Challenger ist oder ein Grand Slam-Turnier. Du kannst ein einzelnes Match sehen und einfach von der Schönheit und der Spannung und was auch immer es damit aufwartet, begeistert sein und sagen, boah, ist es nicht ein toller Sport? Also bei mir ist zum Beispiel abgespeichert Roland Garros, als ich vor Ort war, habe ich das Match Dimonor gegen Bublik gesehen, 5-Satz-Match. Das war einfach beste Tennisunterhaltung. Nicht oder nicht nur, weil Alexander Bublik dabei war und das dann auch gewonnen hat, ist natürlich immer Unterhaltung per se. Ja. Aber auch sonst, das war so ein Ding, wo du sagst, hey, ich habe einen tollen sportlichen Wettkampf gesehen und vollkommen egal, wie das Turnier dabei weiterging, ob einer von den beiden im Finale stand, gewonnen hat oder nicht, ist egal. Dieser sportliche Wettkampf für sich alleine genommen, der war es wert, dass ich da 2, 3, 4 Stunden meiner Zeit drauf nicht verwendet habe, sondern es einfach genossen habe. Und das, glaube ich, muss man sich dann manchmal immer wieder so beim Tennissport wieder vor Augen führen. Ja, manchmal fehlt der ganz große Glanz für ein Gesamtturnier, aber es lohnt sich immer wieder einzuschalten und einzelne ja, Matches bei den Damen und Herren zu verfolgen.
Daniel, hast du das als jemand, der die Turniere von der anderen Seite sieht, auch dieses Gefühl?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe letztens irgendwo noch mal im Nachgang dazu was gelesen. Das war ein amerikanischer Journalist, der sich noch mal auf die Big Three bezogen hat und was es ja damals für eine Angst gegeben hat, dass wenn die nicht mehr da sind, wie langweilig das Tennis denn doch wird. Und der hat gesagt, ja, im Grunde hatten diese Kritiker jetzt recht, weil jetzt dominieren zwei, an die keiner vorbeikommt. Und vorher war es halt spannender, weil da waren es immerhin drei. Und du hattest mal zumindest einen anderen Namen im Finale. Das fand ich eigentlich ganz witzig, weil der damit ja eigentlich die ganze damalige Argumentation komplett umgedreht hat. Aber gleichzeitig habe ich auch gedacht, naja, natürlich, so ganz Unrecht hat er nicht. Ich glaube, das Jahr 2026 ist dahingehend sehr, sehr spannend, weil ich mir schon vorstellen kann auch, dass wenn wir jetzt den nicht ganz unwahrscheinlichen Fall haben sollten, dass wir wieder nur die Grand-Slam-Sieger Sinner und Alcaraz haben und es vielleicht sogar auch diesmal so kommt, dass die beiden alle 4 Grand-Slam-Endspiele gegeneinander antreten, dass genau diese Diskussion dann aber kommen wird irgendwann. Also weil ich glaube, es ist auch vielleicht ein bisschen menschlich, dass man sich zu Anfang erstmal sehr fasziniert davon zeigt, wie sehr die beiden das jetzt dominieren, aber dass ab einem gewissen Punkt dann vielleicht auch schon kommt, ja gut, aber jetzt mal so was anderes auf der großen Bühne, das würden wir halt schon irgendwie gerne mal sehen. Und da bin ich schon gespannt, wie sich das entwickelt und wie sich dann aber auch zum Beispiel ein medialer Druck nochmal anders aufbaut, auch auf so Namen eben wie Alexander Zverev oder auch Daniil Medvedev und so weiter. Das kann ein großes Thema werden für die nächsten 12 Monate.
Ja, vor allen Dingen für mich ist es immer schwierig, eine Balance zu finden zwischen dem Anspruch und nicht unfair zu werden. Denn auch wir haben das ja immer hier, ne, dass wir immer wieder sagen, wir bashen jetzt irgendwie doch sehr auf Alexander Zverev rum. Aber einerseits steht man immer zwischen diesem, ja, er könnte es ja, aber warum macht das nicht? Und andererseits, na ja, es ist halt manchmal so, ne, da wirklich so eine faire Linie zu finden, dass es ist ja immer mein Anspruch. Ich weiß nicht, ob man es hört im Podcast, aber ich versuche immer maximal neutral zu sein. Weil ich finde, wenn man über so ein Thema redet, muss man sich alle Seiten angucken und ich tue mich schwer damit, dann mich da auf eine Seite zu schlagen. Also ich kann absolut sagen, hey, es gibt Dinge, die mag ich lieber angucken als andere oder da freue ich mich vielleicht mehr drüber als andere, aber ich finde, in der Leistungsbewertung muss man sich irgendwie alle Aspekte angucken. Und dann bin ich immer so da und denk so, ja, klar, irgendwie einerseits muss man bei den anderen Herren sagen, na ja, warum schafft das denn nicht daran, an diesen Standard von einem Sinner und einem Alcaraz, weil der geht ja. Aber andererseits denke ich mir auch wieder, wie wahrscheinlich ist das denn, dass genau das passiert, dass du diese Dominanz von den Big Three hast mit dem Leistungsvermögen, was sie hatten, und du kriegst direkt nahtlos im Anschluss zwei weitere Spieler, die dieses Leistungsniveau haben und das auch so umsetzen können. Weil zum Beispiel in den Zverev, da ist ja auch so, wenn der auf seinem Top-Niveau spielt und mal seine Birne ausschaltet, dann kann der sich so vom Platz wegdrücken, das hat ja selbst ein Jannik Sinner gesagt, dann hast du einfach nichts, was du gegen den machen kannst. Aber dahin zu kommen, dass das zusammenfällt im richtigen Moment, das ist ja dann auch die Kunst darin. Und dann ist halt auch wieder die Frage, ist das jetzt eine Fehlleistung der anderen? Oder ist das nochmal etwas, was man herausstellen muss bei einem Alcaraz und Sinner, das so konstant hinzubekommen? Weiß ich nicht. Ich finde das schwer, immer diese Balance zu halten zwischen dem Anspruch, den man haben könnte und den, glaube ich, auch die Spielerinnen und Spieler selber an den Tag legen, und dem, was dann Umstände halber auch alles möglich ist. Wenn ihr versteht, was ich meine.
Ja, das tun wir.
Das tun wir.
Das ist gut.
Ja. Ja. Immer hilfreich. Ihr merkt es jetzt vielleicht, wir haben uns jetzt, glaube ich, am längsten mit den US Open aufgehalten und das eigentlich mit dem Thema überschrieben, wird Tennis jetzt bei den Männern sehr, sehr langweilig, ist aber, glaube ich, auch eine Sache, die schon irgendwie eine Geschichte aus diesem Jahr ist. Von daher ist das, glaube ich, auch angemessen, dass wir das jetzt so breit diskutieren. Ich möchte die US Open nochmal abschließen mit einer Geschichte, da ist es mir persönlich irgendwie besonders wichtig, das nochmal erwähnt zu haben, auch wenn das denn eigentlich schon im August passiert ist. Nämlich, es gab ja zum ersten Mal in diesem Jahr dieses neue Mix-Turnier bei den US Open, wo es darum ging, für großes Geld doch irgendwie in der Woche vor den eigentlichen US Open die großen Namen irgendwie schon dabei zu haben. Da war denn ein Novak Djokovic dabei, da war Alexander Zverev mit Belinda Bencic dabei, Iga Swiatek, die großen Namen. Emma Raducanu hat, glaube ich, mit Carlos Alcaraz zusammengespielt. Und am Ende, und da muss ich sagen, habe ich so viel Genugtuung gespürt, wie selten im Tennis, gewinnen das Ding die beiden Doppelspezialisten Andrea Vavasori und Sara Errani, die als Titelverteidiger nur mitmachen durften, weil sie im Titelverteidiger waren und die man da eigentlich, ich glaube, man kann es so sagen, gar nicht unbedingt dabei haben wollte. Und dass die am Ende dieses Turnier gewinnen und damit auch nochmal ein Statement setzen mit, Leute, die Doppelspieler, die wissen schon ganz genau, was sie tun und die haben ein Niveau. Natürlich sind die im Einzel den meisten Spielern unterlegen, aber trotzdem spielen sie mit einem Niveau und spezialisieren sich so sehr auf diese eine Sache, dass es Sinn macht, darauf zu gucken und dass es vor allem ganz, ganz, ganz viel Sinn macht, dass das Ding so erhalten bleibt und dass man bitte damit aufhört, auch in irgendwelchen Gremien darüber zu reden, ob man das Doppel auf der Tour abschafft. Das wollte ich noch mal sagen. Ach,
bei deiner Leidenschaft geht mir gerade richtig das Herz auf. Du bist ja sonst immer hier bei uns derjenige, der immer so einen sachlichen Überblick hat und uns super durch diese Dinge leitet und immer die Ecke noch aufmacht, an die keiner denkt. Aber ich stimme dir da absolut zu. Und da fällt mir immer wieder ein, ich finde, Tennis ist einerseits eine Sportart, aber andererseits sind all die Kategorien auch wieder individuell. Weil man muss sagen, wenn man jetzt mal Einzel und Doppel vergleicht, es ist ein Spiel, aber doch eine andere Sportart in der Form, finde ich. Und das dann so zu verallgemeinern und sagen, da kommt es jetzt nur auf Namen an, reicht halt nicht. Und ich stimme dir zu, die Genugtuung zu sehen, dass nach dem großen Tamtam die US Open damit doch so auf die Nase gefallen sind, hat mich auch mehr als ein bisschen gefreut.
Wobei, kritische Anmerkung oder Frage, sind sie damit so auf die Nase gefallen? Denn rein wirtschaftlich gesehen scheint das Ding ja, wenn ich mich richtig erinnere, ein ganz großer Erfolg gewesen zu sein. Und dass die beiden das jetzt gewonnen haben, so what? Was hält die US Open davon ab und übrigens auch die Australian Open, das im kommenden Jahr nicht genauso wieder so aufzuziehen?
absolut nichts, aber das liegt ja, das ist ja am Ende die Frage, was du haben willst. Ist dir der kommerzielle Erfolg wichtig oder der inhaltliche? Und da wissen wir alle, wofür man sich entscheidet.
Ja, wissen wir. Und deswegen, ja, so schön das Plädoyer und so richtig es auch von Daniel war, will ich uns da die Hoffnung oder glaube ich uns die Hoffnung nehmen zu müssen und sagen, es wird genauso nächstes Jahr wieder durchgeführt werden. Und
wer redet denn hier von Hoffnung? Tut doch keiner. Aber ich finde, es ist
doch Weihnachten.
Nein, aber ich finde es schon, ich glaube, es hätte sehr geschmerzt, wenn das jetzt sportlichen Erfolg gewesen wäre. Dann hätte man sich, glaube ich, echt so richtig geärgert. Und letzten Endes, und ich glaube, das kann man für uns als Tennisproleten hier schon sagen, sind wir ja in vielen Dingen noch sehr retro, was Tennis angeht, wie wir Tennis mögen.
Wir sind so konservativ.
Wir sind so ultrakonservativ.
Wir sind die CSU des Tennis, ja.
Ich bin alle noch mit Holzschläger.
Und das aus dem Munde von einem Daniel, der parteilich sonst ganz anders unterwegs war. Ja, aber ich glaube, das hätte dann echt wehgetan, wenn das dann auch noch sportlich funktioniert hätte, weil ich glaube, dann hätte man so langsam angefangen, auch so an seiner eigenen Wahrnehmung des Sportes zu zweifeln. Oder ich, mir wäre das passiert. Aber natürlich, bei so vielen Dingen, vielleicht kann man da ja auch noch mal das Thema aufwerfen, dass es jetzt ein 10. Masters in Saudi-Arabien gibt. Das wird jetzt bestimmt keine Entscheidung gewesen sein, weil, weiß ich nicht, das eine tennishistorisch sinnvolle Kombination ist. Da geht's auch um die Kröten. Machen wir uns nichts vor. Muss ja auch irgendwie um die Kröten gehen. Aber da waren wir dieses Jahr natürlich schon sehr da hat man doch sehr den Einfluss gemerkt, den Geld hat auf den Sport, glaube ich. Insgesamt, also das ist jetzt kein tennisspezifisches Problem.
Ja, also vorweihnachtlich würde ich jetzt lügen und würde sagen, nee, da liegst du falsch, Henrike. Es geht darum, den Tennissport
zu entwickeln. Man soll nicht lügen.
Eben, ja, aber es geht darum, den Tennissport zu entwickeln, ja, ihn möglichst vielen Menschen zuzuführen. Und deswegen gibt es das Turnier in Saudi-Arabien. Das hat nichts mit dem Geld zu tun. Mhm. Ja, ich zünde ein Kerzchen dafür morgen an.
Ja.
In der Hoffnung, dass es so wäre. Ja, ja. Passt wieder zu Tennis-CSU, oder? So ein Gebet, ja.
Ja, kommt drauf an, an wen du anbietest.
Ja, es wird nicht besser.
Genau, zwischendrin haben wir gedacht, jetzt haben wir einen Lauf und jetzt haben wir zwei es geschafft, es echt runterzureißen.
Ziehen es wieder ins Alberne, Mensch.
Ja, mir persönlich geht es ja ausschließlich darum, diesen Podcast voranzubringen. Von daher habe ich jetzt noch mal eine kleine Geschichte aus dem Oktober. Denn sportlich gesehen, muss man sagen, fand ich, war danach nicht mehr viel, aber wer natürlich ganz große Schlagzeilen nochmal geschrieben hat, war in Shanghai Valentin Vacherot. Der hat als Qualifikant dieses Masters-Turnier gewonnen, interessanterweise auch noch im Endspiel gegen seinen Cousin Arthur Rinderknecht. Ja, und ich glaube, wenn es diese Kategorie bei uns noch geben würde, Aufsteiger des Jahres, dann wäre er da definitiv in der Verlosung, weil der hat durch diesen Erfolg einfach mal einen Sprung gemacht von Rang 204 auf die 40. Das ist eine Sache.
Unsere Kategorie gar nicht. Die ATP hat den doch hat die den nicht in ihren jährlichen Annual Awards zum Aufsteiger des Jahres gekürt?
Die hat diese Kategorie noch, richtig. Aber ja, wir haben das ja früher auch immer so in diesen Kategorien gemacht. Und da musste ich nämlich dran denken. Ich glaube, da wäre er bei uns dann definitiv vorgekommen. Eine Geschichte, ja, die zu diesem Jahr und zu diesem Jahresrückblick definitiv gehören muss.
Ich gucke mir das mal an. Ich bin nur gerade wieder irritiert von diesem neuen ATP-Logo. Das hat mich kurz verwirrt. Moment, ich schaue einmal nach die Preise. Ja, redet mal ohne mich weiter.
Das ja im November eingeführt wurde, das neue ATP-Logo. Ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen, aber das hat damit zu tun, dass ich mich im November weniger mit Tennis beschäftigen konnte. Nichtsdestotrotz, der Chronistenpflicht sei auch hier Genüge getan, dass Elena Rybakina in faszinierender Form wirklich die WTA-Finals gewonnen hat. Das war Bombe. Ja. Und Jannik Sinner gewinnt die Finals bei den Herren. Und überhaupt hatte man dann für den Rest des Jahres das Gefühl, dass Tennis sowieso nur noch in Italien stattfindet. ob das die ATP Finals waren, ob das Davis Cup war, der dann auch noch von Italien gewonnen hat. Also wir müssen da mal aufpassen, dass das nicht so eine italienische Nationalveranstaltung wird und wir alle da außen vor bleiben.
Also die Monegassen halten dagegen. Ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt. Valentin Vacherot hat wirklich den Breakthrough of the Year Award 2025 gewonnen. Nur der, damit wir das hier jetzt noch mal einmal abgeschlossen haben.
Das klingt natürlich auch viel besser als Aufsteiger des Jahres. Das müssen wir zugeben.
Ja. Durchbrecher des Jahres ist auch nicht so viel.
Durchbrecher?
Ja,
Durchfall des Jahres.
Durchfall des Jahres.
Ich glaube, wir hören einfach auf. Gerne jetzt noch mal einen Satz zu verlieren würde, wäre aber wirklich, Tobi, du hast sie gerade erwähnt, Elena Rybakina. Denn aus meiner Sicht war sie eine Spielerin, die ja in den letzten Monaten immer mal wieder thematisch aufgeploppt ist, weil sie sich in einem Umfeld befindet, was man ja, glaube ich, als problematisch erachten kann, wenn man mal das so betrachtet, was man darüber liest und hört. Und man auch den Eindruck hatte, ja, dass sie sportlich schon in der Weltspitze noch dabei ist, aber auch so ein bisschen hat abreißen lassen zu den absoluten Topspielerinnen. Und dieses Jahr und gerade jetzt auch dieser Herbst hat halt gezeigt, dass man doch wieder voll mit ihr rechnen muss. Und da gehe ich auch in das Jahr 2026, dass ich schon dachte, also gerade auf ihr Abschneiden bin ich ganz besonders gespannt, Henrike.
Ja, und vor allen Dingen, du hast es ja auch, ich meine, du warst das oder warst Tobi? Ich will jetzt keinem von euch beiden Unrecht tun, dass vor den WTA-Finals gesagt wurde, lass uns mal auf Rybakina schauen. Ja, man müsste seine alten Folgen mal hören. Habe ich jetzt nicht gemacht. Einer von euch war's.
Daniel war's.
Okay, dann habe ich doch richtig das einsortiert, ohne dir zu nahe zu treten, Tobi. Aber da habe ich mich richtig erinnert. Ja, es war eine beeindruckende Leistung, die sie über das ganze Jahr immer wieder gezeigt hat, dass wenn sie on fire ist sozusagen, dann ist es wirklich hart gegen sie. Aber sie ist natürlich auch so ein bisschen so eine tragische Figur, weil sie ja diese Querelen mit ihrem Trainer hatte und da ja Dinge aufs Tapet gebracht wurden, die ja wirklich im Bereich von emotionalen Missbrauch gehen. Und ob das jetzt stimmt oder nicht, ist aus der Ferne natürlich immer unglaublich schwer zu beweisen oder einzuschätzen. Aber ja, das wird interessant sein zu sehen, wie sich diese beiden Themen nächstes Jahr weiterziehen, weil sie ist einfach eine unglaublich gute Spielerin, die auch mental sehr, sehr stark ist. Aber die, und das sah man dann an dieser Geschichte mit ihrem Trainer, den sie ja vehement geschützt hat, dass sie, glaube ich, auf persönlicher Ebene doch sehr, sehr schüchtern und fast schon ein bisschen zerbrechlich ist. Weil darunter hat sie schon enorm gelitten unter diesem Gegenwind, obwohl man sie ja eigentlich, zumindest war das die Idee, irgendwie schützen wollte. Schwierige Geschichte, und da bin ich auch mal auf 2026 gespannt, weil ich finde, sie ist eine Bereicherung für die Tour, wie sie spielt, was sie aus sich rausholen kann. Und da muss man einfach mal schauen, aber war menschlich, also was man da so gehört hat, war das schon extrem, fand ich. Und war auch sehr, sehr unangenehm, das so zu lesen und zu sehen.
Ja, von daher, Elena Rybakina hat dann aus Frauensicht den Schlusspunkt gesetzt auf eine Saison 2025, wo wir, glaube ich, auch noch mal so ein bisschen dargestellt haben, bei den Männern konzentriert sich alles auf zwei Namen. Bei den Frauen gibt es zwar auch mit Sabalenka, Swiatek zwei Spielerinnen, die viel dominieren, aber trotzdem einfach ja eine breitere Spitze, die es dann vielleicht sogar auch für den einen oder anderen Fan interessanter macht. Ja, im Dezember haben wir uns jetzt alle ein bisschen zurückgelehnt, was wir, glaube ich, noch abschließend sagen können. Justin Engel hat bei den Next-Gen-Finals aufgeschlagen, dort sportlich leider jetzt nicht so überzeugen können. Aber ich denke mal, da müssen wir uns trotzdem keine Sorgen machen, dass das jetzt in seiner Entwicklung irgendwie was aussagen könnte. Denn ich denke mal, dass er das auch einfach für sich ja als ganz wunderbare Zugabe nochmal sieht. Und so Haben wir das Tennisjahr 2025 abgeschlossen? Gibt es aus eurer Sicht, wenn wir jetzt nochmal zurückgucken, irgendwas, Tobi, was wir vielleicht nochmal ansprechen sollten oder was so als Fazit jetzt steht, was du vielleicht zu Anfang, als ich euch ja schon gefragt hatte, ja noch gar nicht so für dich auf dem Schirm hattest, wir jetzt vielleicht so ein bisschen herausgearbeitet haben?
Was heißt als Fazit? Für mich ist es in diesem Zusammenspiel, was wir vermehrt immer wieder berührt haben zwischen einzelnen Matches, gesamten Turnieren, Turniersiegen, Karrieren, Hochs und Tiefs, die so im Tennis geschehen und gleichzeitig der medialen Aufbereitung, ist Tennis einfach ein total impulsiver Sport, auch für uns, die wir es verfolgen, die wir es zuschauen. Du hast vorhin gesagt, hast mich gefragt, bist du jetzt euphorisiert? Und dieses eine Wort trifft es ganz gut. Das ist manchmal ganz, ganz toll. Manchmal kann es aber auch wahnsinnig anstrengend sein, wenn dir einer am 4. Januar schon gleich sagt, dass du hier jetzt den Ballwechsel des Jahres siehst, ja, und drunter machen wir es ja nicht, ja. Und angefangen von so kleinen 5-Sekunden-Videos, die dir, wie gesagt, schon im ersten Monat des Jahres den Ballwechsel oder den Shot of the Year präsentieren, hinüber zu den Schlagzeilen rund um einen Turniersieger oder ein frühes Erstrundenaus von Alexander Zverev beim Turnier XY und, ist Tennis wirklich ein Heiß-Kalt-Sport? Das hat sich auch in 2025 wieder gezeigt und das kann manchmal sehr anstrengend sein, finde ich, aber alles in allem ist es eben etwas, wo ich sagen muss, und das war in 25 auch wieder so, ist es nach wie vor faszinierend, das zu verfolgen, und das hat mich über die einzelnen Storys, die wir heute besprochen haben, wie auch über das gesamte Jahr eigentlich, echt gut getragen, muss ich sagen, ist immer noch eins der schönsten Hobbys, was man sich so aussuchen kann.
Henrike, die letzten Worte, bevor ich das Jahr schließe, gehören dir.
Oh wow, no pressure, please. Ich glaube, meine Meinung darüber, was so für mich die beiden Fokuspunkte waren, die ich aus der Saison mitziehe, die sind jetzt gleich geblieben. Aber ich finde es immer schön, doch noch mal übers Jahr zu schauen und sich dann auch im Gespräch dann mit euch noch mal an Dinge zu erinnern und auch so in diesen Austausch zu gehen. Wie guckt man Sachen an? Vielleicht auch, wenn man die dann mal mit den individuellen Podcast-Folgen vergleichen würde, hat sich da vielleicht auch die eine oder andere Einstellung geändert oder Bewertung einer Situation. Insofern würde ich sagen, hat mich die Runde wieder sehr gefreut und kann uns allen eigentlich nur jetzt ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen und auf ein tolles neues Tennisjahr 2026 blicken, hoffen, schauen. Die Profis sind schon fleißig am Trainieren, habe ich gesehen.
Ja, auch wir werden uns vorbereiten, dem kann ich mich nur anschließen, und auch nochmal an euch beide vielen Dank von meiner Seite, denn ich hatte im Sommer eine Phase, wo ich hier sehr, sehr lange raus gewesen bin aus zeitlichen Gründen, und da hatte ich den Eindruck, dass ihr mir sehr, sehr gut den Rücken freigehalten habt. Danke nochmal dafür an euch beide. Und ja, hinter uns liegt ein Jahr, was eben terminlich wirklich oft problematisch für uns gewesen ist. Es wird 2026 sich da wieder vieles bessern. Ihr habt es ja jetzt auch schon im Herbst gespürt. Wir haben wieder mehr Gäste auch bei uns im Podcast. Wir haben selber wieder mehr Zeit, die wir rein investieren können. Und das Tennisproletenjahr 2026, das wird, glaube ich, ganz, ganz großartig. Wir feiern dann unseren 7. Geburtstag. Vielen Dank für die Treue, fürs Zuhören. Gerne natürlich auch mit uns in Kontakt treten, wenn ihr nochmal zu dem Jahresrückblick was loswerden möchtet oder vielleicht auch uns den einen oder anderen Weihnachtsgruß nochmal dalassen möchtet. kontakt@tennisproleten.de oder halt über die sozialen Netzwerke. Dort findet ihr uns unter Tennisproleten. Und damit machen wir zu, das Jahr 2025 ist hiermit ganz offiziell Tennisproletengeschichte. Bis nächstes Jahr, macht's gut und tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.